そう。Sehr geehrte Damen und Herren, heute hat sich ein bisschen was geändert. Nicht nur, dass es heute ein neues Thema gibt, das von den bisherigen Themen der Innovation Nights abweicht, sondern auch, Sie sehen hier ein neues Gesicht. Ich will gleich was dazu sagen. Ich darf Sie hier im Namen der Prisma und des Netzwerks, aller Netzwerkteilnehmer der Innovation B, des Innovationsnetzwerks Bodensee, hier recht herzlich begrüßen zum sage und schreiben 17. Mal zur Innovation Night. Also es gab schon relativ viele Veranstaltungen, die auch alle ähnlich gut besucht waren wie diese Veranstaltung hier heute Abend. Und ich freue mich auch, dass sich der Charakter der heutigen Veranstaltung ein bisschen geändert hat. Nur kurz zur Innovation B. Was ist das eigentlich für diejenigen, die hier das erste Mal sind? Die Innovation ist ein Netzwerk, ein loser Verbund mehrerer Institutionen hier aus dem Bodenseekreis oder auch sogar darüber hinausgehend aus großen Firmen. Die Namen sehen Sie ja alle, wenn Sie noch so gute Augen haben und das hier anschauen können. Das Thema demografischer Wandel haben wir heute. Hier steht es auch nochmal. Es sind diverse Großunternehmen hier mit Hochschulen, mit Forschungseinrichtungen unterwegs und natürlich Partnern auch aus der öffentlichen Hand, des Landkreises, der Wirtschaftsförderung und der Stadt Friedrichshafen. Organisiert wird das alles durch die Firma Prisma, die sich hier auch entsprechend einbringt. Nicht nur die Räumlichkeiten hier, sondern auch mit Rat und Tat. Und das Wichtigste oder eine der wichtigsten Veranstaltungen, die wir machen, auch als Spiegel nach außen, sind hier diese Innovation Nights. So, das Thema wird sein, ich habe es vorher schon angesprochen, der demografische Wandel. Dazu passt natürlich sehr gut, dass hier heute Morgen in der Schwäbischen Zeitung ein netter Artikel war. In der Schwäbischen Zeitung stand dick und fett, Bevölkerung in Friedrichshafen wird auch immer älter. Okay. Das wissen wir natürlich, wir werden alle älter, jeden Tag wird man älter, aber auch die Bevölkerung wird ständig älter und dieses Thema, das bewegt natürlich sehr viele, nicht nur, weil dadurch der Anteil der Erwerbstätigen zum Anteil der nicht mehr Erwerbstätigen, die im wohlverdienten Ruhestand größer wird, sondern auch, weil dadurch natürlich neue Herausforderungen auf uns alle zukommen. Und dieses Thema haben wir hier für heute in den Mittelpunkt gestellt. Nicht nur, weil es natürlich alle bewegt, sondern weil wir im Rahmen der Innovation B auch hier zu diesem Thema eine neue Gruppe im Moment gründen. Der Herr Dr. Neff, der hier auch sehr engagiert unterwegs ist, wird am Ende der Veranstaltung dazu auch noch mal ganz kurz was sagen. Wir haben auch eine Sprecherin hier heute gewonnen, wo ich mir sicher bin, sie werden nur noch ganz wenige in Deutschland finden, die ähnlich kompetent zu diesem Thema Auskunft geben können. Insbesondere, wenn es darum geht, den demografischen Wandel mit KMUs, mit kleinen und mittleren Unternehmen in Zusammenhang zu bringen. Die Frau Dr. Rosemarie Kai ist promovierte Betriebswirtin, hat in Berlin studiert und promoviert und ist dann 1998 nach Bonn gegangen an das Institut für Mittelstandsforschung und sie ist auch in der Zwischenzeit die stellvertretende Leiterin dieses Instituts und beschäftigt sich dort insbesondere mit dem Thema Personalpolitik und auch mit der Demografie für kleine und mittlere Unternehmen. Und ich freue mich jetzt, die Frau Dr. Kai hier auf die Bühne zu bitten, um hier jetzt den wichtigen Part heute Abend zu übernehmen.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Nachdem ich jetzt auch nochmal wieder so vor Augen geführt bekommen habe, wer ja eigentlich der hauptsächliche Träger dieser Innovation Nights ist, fühle ich mich dann doch bemüßigt, nochmal ein Wort zu den KMU, zu den kleinen und mittleren Unternehmen zu verlieren. Ich hoffe, es sind ein paar Vertreter hier vor Ort. Ich weiß es nicht, ob Sie alle wissen, was ein KMU ist. Also vielleicht mal einfach so zur Wiederholung. Die EU versteht unter einem KMU ein Unternehmen, das bis zu 249 Beschäftigte, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hat und einen Jahresumsatz von unter 50 Millionen Euro erwirtschaftet und im Kern auch unabhängig von anderen Unternehmen ist. Das IFM Bonn selber hatte mal eine andere Definition, aber damit will ich Sie jetzt nicht langweilen. Also selbst wenn Sie aber hier heute Vertreter oder Vertreterin eines Großunternehmens sind, ich denke, Sie werden sich nicht ganz langweilen, weil vieles, was ich hier zu sagen habe, natürlich auch für die Großunternehmen gilt. Sie haben nur andere Ausgangsbedingungen als die kleinen und mittleren Unternehmen, darauf werde ich dann auch später eingehen. So, jetzt aber schnell zu meinem Vortrag. Den habe ich in drei Blöcke gegliedert. Ich werde zunächst einmal nochmal die demografischen Entwicklungen, die wesentlichen, kurz skizzieren. Ich denke, ein Teil von Ihnen kennt das, aber man kann sich das nicht häufig genug immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Dann werde ich im zweiten Teil auf die personalpolitischen Herausforderungen eingehen, die sich aus diesen demografischen Entwicklungen ergeben. Und schließlich im dritten Block werde ich mich befassen mit den personalpolitischen Handlungsoptionen, die KMU haben. Lassen Sie mich also auf die Demografie eingehen. Wie Sie hier vielleicht sehen werden, ich habe hier sogar die Zahlen mitgebracht bis 2060. Das Statistische Bundesamt weist das aus. Ich werde sie aber hier jetzt im Kern nur bis 2030 betrachten, weil diese Prognosen über derartig lange Zeiträume hinweg sind doch mit ungeheuer vielen Unsicherheiten behaftet. Und das sollte man dann nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Ich habe diesen Vortrag in einer abgewandelten Form schon mehrfach gehalten und ich hatte hier, als ich mir meine Unterlagen angeschaut habe, da stand, die Bevölkerung in Deutschland schrumpft bereits jetzt geringfügig. Wenn Sie aber auf den Text gucken, der in der Einladung war, da habe ich was anderes behauptet. Da sehen wir eben auch, dass so kurzfristige Veränderungen hier auch diese langfristigen Prognosen beeinflussen. Durch die starke Zuwanderung, die wir in den letzten 2-3 Jahren hatten, ist Deutschland bislang noch an dem Schrumpfen der Bevölkerung vorbeigeschrammt. Von daher kann es sein, dass wir in 2020 vielleicht nicht 3% Bevölkerungsverlust hatten, sondern einen etwas geringeren und dass das Ganze im Zeitablauf sich auch noch ein bisschen verlangsamt. Gleichwohl gehe ich nicht davon aus, dass wir diese starke Zuwanderung über die nächsten 20-30 Jahre haben werden. Das ist im Moment eine spezifische Situation. Und ich denke mal, wenn wir uns hier dieses Jahr anschauen, das ist jetzt nicht besorgniserregend. Gut, ja, 2-3% mehr oder weniger. Was aber, denke ich, Anlass zur Sorge vielleicht nicht geben sollte, aber Anlass, sich Gedanken zu machen geben sollte, ist die Altersstruktur. Das wurde ja eben gerade auch schon angesprochen, weil wir sehen nämlich, Frauen und Technik, die Zahl der Jüngeren, wir haben hier jetzt, ich zeige Ihnen jetzt mal so ein bisschen die Bevölkerungsentwicklung für die einzelnen Altersklassen. Wir gucken uns hier jetzt gerade die Personen unter 20 Jahren an. Und die werden, wie Sie sehen, schon bis 2020 im Vergleich zu 2008 deutlich weniger. Und bis 2030 haben wir eine Schrumpfung, einen Rückgang der Zahl um 17% zu verzeichnen. Daran wird sich auch durch die Zuwanderung nicht so viel verändern. Und vielleicht, wenn wir auch, wir sind hier jetzt am Bodenseekreis und furchtbar weit weg von Ostdeutschland, aber wir sehen, Ostdeutschland ist ja schon seit Jahren Vorreiter, was die demografischen Entwicklungen betrifft. Dort haben wir ja auch schon eine starke Schrumpfung der Bevölkerung gesehen und dort haben wir eben auch einen massiven Rückgang von jungen Menschen. Dort geht die Zahl der Schulabgänger schon seit Jahren zurück. Und für Westdeutschland setzt das jetzt ein. In diesem Schuljahr, glaube ich, ist nochmal ein Zuwachs zu verzeichnen gewesen. Aber ab nächstem Jahr gehen alle Prognosen davon aus, dass es doch spürbar zurückgehen wird. Gut, die nächste Altersgruppe, das sind die 20- bis unter 50-Jährigen. Das sind eigentlich so diejenigen, auf die wir bislang, wenn wir Personal beschäftigt haben, auf die wir hauptsächlich gesetzt haben. Das ist die leistungsfähige Gruppe, die wir bislang, oder die Gruppe der Arbeitnehmer, die wir bislang hier eigentlich immer als die Leistungsfähigen eingestuft haben. Und Sie sehen hier, diese Gruppe schrumpft noch stärker als die der jungen Leute. Zu guter Letzt, da haben wir hier die Gruppe der 50- bis unter 65-Jährigen. Ich habe mich vor einigen Jahren da auch schon hineingearbeitet. Die sogenannten Babyboomer sind ja hier auch die geburtenstarken Jahrgänge. die werden mehr und mehr und mehr. Sie sehen hier, bis 2020 erhöht sich deren Zahl um 24%. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob 21 und 22 schon wirklich der Rückgang ist, aber in 2030, wenn die dann nämlich alle aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, die geburtenstarken Jahrgänge, dann schrumpfen sie wieder auf die Anzahl zurück, oder gehen sie auf die Anzahl zurück, die sie auch in 2008 hatten. Ich sagte eben gerade schon so ein bisschen mit einem gewissen Unterton, wir hatten uns eigentlich über Jahre hinweg angewöhnt, die Arbeitnehmer über 50 so schon als so eine Problemgruppe zu zählen. Die zählten eigentlich nicht mehr so richtig, was sie sind nicht mehr voll leistungsfähig, die sind nicht mehr so innovationsfähig und so weiter und so weiter. Ich denke, wir haben vor einigen Jahren angefangen, dort umzudenken, und das ist auch gut so. Spätestens mit diesen demografischen Entwicklungen bleibt uns nämlich gar nichts anderes übrig. In 2020 werden die Menschen zwischen 50 und 65 Jahren über 40% der Bevölkerung ausmachen. Also insofern, glaube ich, ist es da ganz, ganz wichtig, einen Bewusstseinswandel zu erzielen. Und zu guter Letzt die 65-Jährigen und Älteren. Auch diese, wir wissen es, wir haben schon immer gerade gehört, wir werden alle älter, auch die Friedrichshafener werden älter. Die jetzige Rentnergeneration wird mehr. Bis 2020 wächst sie um etwa 12%, bis 2030 sogar um 33%, immer im Vergleich zu 2008. Und wie Sie hier sehen, bis 2040 hält hier auch das Wachstum noch an. Das sind hier jetzt Bundeszahlen. Und Sie werden nicht überrascht sein, ich habe ja auch gerade schon darauf hingedeutet, diese Entwicklung vollzieht sich natürlich nicht gleichermaßen in allen Regionen in Deutschland. Und das Gleiche gilt auch, wenn Sie sich das hier anschauen, auch in Baden-Württemberg ist die Entwicklung nicht überall gleich. Ich habe, als ich diesen Vortrag hier vorbereitet habe, mit Interesse gesehen, dass Baden-Württemberg eine Insel der Glücklichen ist, zumindest wenn wir uns die Bevölkerungszahl anschauen. Sie sehen hier unten, zwischen 2010 und 2030 wächst die Bevölkerung hier sogar noch in Baden-Württemberg entgegen dem Bundestrend. Und dann haben wir das Ganze hier sind die Kreise. Sie werden das wahrscheinlich besser erkennen als ich, weil Sie mit Ihren Strukturen hier besser vertraut sind als ich. Es gibt hier in Baden-Württemberg eine ganze Reihe, ich glaube sogar die Mehrheit der Kreise, die in den nächsten bis 2030 noch von einem Bevölkerungswachstum ausgehen wird. Das sind all die Kreise, die hier grau hinterlegt sind. Also das hellere Grau, da steigt die Bevölkerungszahl zwischen 0 und 5%. Bei dem dunklen Grau steigt die Bevölkerungszahl sogar mehr als 5%. Und wenn ich jetzt das hier richtig zuordne, ist das hier der Bodenseekreis. Und Sie haben hier tatsächlich relativ Glück. Also wenn man hier so die Lotterie, die Demografielotterie oder so etwas nimmt, gehören Sie eigentlich zu den Gewinnern. Das Gleiche können wir uns auch noch mal anschauen, nur in Bezug auf die Erwerbspersonen. Das ist ja für unser Thema hier bedeutsamer heute. Wir geht ja um personalpolitische Fragen. Also da stellt sich die Situation jetzt schon ein kleines bisschen anders dar. Auch da geht in Baden-Württemberg das Erwerbspersonenpotenzial zurück. Aber auch hier sehen wir wieder, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, welche Kreise wir uns hier anschauen. Und hier ist auch wieder so grau, ist noch ein Zuwachs, und diese orange- bis rotfarbenen Einfärbungen signalisieren einen Rückgang. Und da sehen wir hier, der Bodenseekreis hat auch hier nochmal keine Niete gezogen, sondern einen Gewinn losgezogen in der großen Tombola. Es gibt hier noch ein paar Kreise, die sind noch besser. Was ist das hier? Wissen Sie das? Freiburg, das hätte ich mir doch denken können, dass die da auch eine sehr beliebte Region in Deutschland. Wir hatten es vorhin, als ich hierher gekommen bin, die Bodenseeregion ist sehr beliebt für Menschen außerhalb von Baden-Württemberg und die Freiburger natürlich auch. Gut, ich kann damit erstmal ein erstes Zwischenfazit ziehen. Auch für Deutschland haben wir gesehen, die Gesamtbevölkerung wird nur eher moderat schrumpfen. hier in Baden-Württemberg und auch gerade hier im Bodenseekreis verzeichnen wir sogar noch ein weiteres Wachstum. Wir haben uns den erwerbsfähigen Teil der Bevölkerung angeschaut. Auch der wird bis 2020 eher nur geringfügig schrumpfen. Bis 2030 wird sich das wegen des Ausscheidens der geburtenstarken Jahrgänge deutlich beschleunigen. Ich habe Ihnen gezeigt, Baden-Württemberg und vor allen Dingen auch wird hiervon nicht so stark betroffen sein. Und der Bodenseekreis kann sogar hier noch von einem weiteren Zuwachs ausgehen. Gleichwohl, das heißt nicht, dass wir jetzt sagen können, ach, ich breche jetzt mal meinen Vortrag ab. Wieso sollen wir uns jetzt eigentlich damit weiter beschäftigen? Es gibt schon Gründe, sich mit dem Thema zu befassen. Unter anderem deswegen, weil bei den Jungen, bei den Schulabgängern werden wir sinkende Zahlen sehen. Und damit werden wir eben auch weniger Berufsanfänger in den nächsten Jahren auch hier im Bodenseekreis verzeichnen können. Und ein weiterer Grund für Sie, sich auch weiter mit dem Thema demografischer Wandel zu befassen, ist eben die Alterung der Erwerbsbevölkerung. Das ist etwas, was nicht nur die anderen trifft, sondern auch Sie hier trifft. Gut, das Rest. Damit kann ich dann auch zu den personalpolitischen Herausforderungen übergehen. Die sind eigentlich ziemlich naheliegend, finde ich. Wenn ich Ihnen sage, die Schulabgänger werden weniger, dann wird der Wettbewerb um die Auszubildenden natürlich schärfer werden. Dazu trägt auch nicht nur bei der demografische Wandel, sondern auch ein Trend, den wir seit einigen Jahren beobachten, nämlich hin zum Studium, seit dieser Bologna-Prozess da eingesetzt hat, die Umstellung zum Bachelor- und Masterstudium, hat die Zahl der Studienanfänger noch mal deutlich zugenommen. Der Anteil der Schulabgänger, die studieren, hat deutlich zugenommen. Das reduziert das Potenzial der jungen Menschen, die eine Berufsausbildung beginnen wollen. Ich hoffe, ich schätze das nicht falsch ein, dass Sie in den vergangenen Jahren durchaus auch junge Leute von außerhalb Baden-Württembergs möglicherweise hierher gezogen haben, beispielsweise aus den neuen Bundesländern. Ich schätze zumindest, weil in den 90er Jahren war es und wahrscheinlich auch noch zu Beginn der 2000er Jahre. Falls Sie von dort oder auch aus anderen Regionen bislang noch junge Leute für sich gewinnen konnten, ich glaube, da werden die Möglichkeiten in Zukunft gering sein. Dann wird ja heute eher diskutiert, wir holen uns die Auszubildenden aus dem Ausland. Soweit ich das bislang beobachte, gelingt das zwar, aber so was die Quantität betrifft, habe ich nicht den Eindruck, dass das hier die Lücken, die hier gerissen werden, schließen kann. Ich hoffe im Übrigen auch inständig für die Länder, aus denen diese jungen Menschen im Moment stammen, dass sie ihre Krisen auch überwinden und wir da denen nicht die gut qualifizierten jungen Leute weiter abwerben. Das ist ja auch so eine Sache. Aber es gibt offensichtlich ja auch systematische Probleme, junge Leute aus Spanien oder Portugal oder Griechenland anzuwerben, abgesehen von den Sprachproblemen, auch kulturelle Probleme, Integrationsprobleme. Gut, die zweite Konsequenz ist natürlich auch, dass die Fachkräfte, die jüngeren Fachkräfte oder die Fachkräfte in dem mittleren Alter zunehmend beliebter, rarer werden und dass es deswegen auch immer schwerer werden wird, sie für das Unternehmen zu gewinnen. Ist immer so dann die Frage, was für Fachkräfte werden uns dann möglicherweise fehlen? Es gibt hier auch wiederum Prognosen, nicht von mir, das sind alles keine Zahlen von mir, ganz aktuell. Hier sehen Sie abgetragen die orange Linie. Die orange Linie ist der erwartete Arbeitskräftebedarf und die rote Linie ist das Arbeitskräfteangebot. In diesem Fall hier von Menschen, die eine betriebliche Lehre abgeschlossen haben oder eine Berufsfachschule abgeschlossen haben. Und Sie sehen hier schneiden die sich. Das ist so Anfang der 2020er Jahre. Sieht es im Moment so aus, als würden die mittleren Menschen mit mittlerer Qualifikation zum Engpassfaktor werden. Über Jahre haben wir immer davon gesprochen, wir haben Akademikermangel in diesem Lande. Und wenn Sie uns die nächste Folie anschauen, das sind hier nämlich die Menschen hauptsächlich mit einer Hochschulausbildung. Und da sehen Sie, dass die rote Linie die gesamte Zeit über der gelben Linie ist, sprich, wir haben eigentlich immer mehr Menschen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben oder eine Meister- oder Technikerausbildung abgeschlossen haben. Das, was wir über Jahre befürchtet haben, Akademikermangel, tritt eher nicht ein, sondern die Verhältnisse haben sich ein bisschen verschoben und wir werden eher Probleme im Bereich der mittleren Qualifikationen bekommen. Die Menschen, die sich die Arbeit machen, diese Prognosen zu erstellen, gehen sogar so weit, Prognosen anzustellen für verschiedene Berufsgruppen, die Sie hier jetzt auch sehen. Das sind sehr grobe Gruppen. Das muss einfach so sein, weil alles andere ist einfach Unfug. Man kann nicht 20 Jahre in die Zukunft schauen und meinen, man kann für ganz kleine Berufe oder so etwas was machen. Und da sehen wir hier eigentlich insgesamt, dass alles, was hier auf dieser Seite ist, dort haben wir eigentlich immer noch mehr Erwerbstätige im Angebot, als die Unternehmen sie suchen werden. Es gibt ja eigentlich nur ganz wenige Bereiche, wo wir denn in 2030 Engpässe haben. Das ist zum einen hier, wenn ich das richtig identifiziere, Verkehr und Sicherheit und Gastronomie, Reinigung, hier unten Medien und Gesundheit. Das wird Sie nicht verwundern. Gesundheit ist ja, Gesundheitspflege ist auch jetzt schon ein Problem. Wenn man hier Gastronomie und Reinigung hört, dann ist man etwas verblüfft. Aber wir haben auch jetzt schon immer wieder massive, also wenn Sie die Berichte der Bundesagentur für Arbeit lesen, ist Gastronomie immer dabei. Das liegt nicht daran, dass es nicht genügend Leute gibt, die da diesen Job machen könnten, genauso wie es auch in der Pflege nicht daran liegt, dass es nicht genügend Menschen gäbe, die eine entsprechende Ausbildung haben. Dort haben wir einfach das Problem, dass die Arbeitsbedingungen problematisch sind aus Sicht der Beschäftigten, von den Arbeitszeiten her, was die Vergütungen betrifft, in der Pflege auch körperliche, seelische Belastungen, die nicht entsprechend, also da sind es die schlechten, ich sage jetzt mal vereinfacht, die schlechten Arbeitsbedingungen und kein Mangel an ausgebildeten Menschen. Bei den Ärzten stellt sich die Lage zum Teil etwas anders dar, aber das ist auch nochmal ein spezifisches Feld. Auch wenn wir uns das hier so anschauen, das ist natürlich eine sehr grobe Schätzung. Und wenn wir hier gerade auch schauen, bei den rohstoffgewinnenden Berufen, also der Überhang hier wird jetzt mittlerweile recht klein, auch hier bei den verarbeitenden Berufen, heißt natürlich, dass es in einzelnen Berufen zunehmend und auch in 2000 erst recht, das ist ja hier alles kumuliert, aber in einzelnen Berufen wird es dann schon massive Probleme geben. Welche das sein werden in 2030, das weiß niemand. Das kann auch von Ihnen keiner voraussagen. Wir haben doch immer noch einen starken technologischen Wandel, der es schwer abschätzbar macht, was eigentlich in 10 oder 20 Jahren sein wird. So, dann wenn es so sein sollte, dass wir tatsächlich Engpässe erleben, dann ist es klar, dass auch die Löhne für qualifizierte Arbeitskräfte sich erhöhen werden. Das ist in einer Marktwirtschaft so. Bislang haben wir das noch nicht erlebt. Deswegen gibt es ja auch Kollegen von mir, die sagen, wir haben eigentlich noch keinen Fachkräftemangel, weil es gibt kaum Berufsgruppen, wo wir wirklich systematische Lohn- und Gehaltszuwächse haben. Und wir werden auch eine stärkere Lohndifferenzierung haben. Das kommt davon, also die Einfachqualifizierten, von denen werden wir auch 2030 noch genügend haben, aber von den Gutqualifizierten haben wir wenig. Die Geringqualifizierten werden natürlich nicht besseres Geld verdienen, es werden nur die Gutqualifizierten hoffentlich dann, ich sage das jetzt mal als Arbeitnehmerin, besseres Geld bekommen. Also das meint hier die stärkere Lohndifferenzierung. Dann hier als vierter Punkt, ich hatte Ihnen ja gesagt, der Anteil der älteren Arbeitnehmer wird stark steigen. Das macht verstärkte Anstrengungen notwendig, um deren Leistungsfähigkeit zu erhalten. Und Leistungsfähigkeit hat drei Komponenten, nämlich ihre Gesundheit, ihre Qualifikation und ihre Motivation. Letzteres ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und schließlich, auch das wird Ihnen nicht neu sein, wenn Sie sich mit dem Thema befasst haben, wenn wir den Pool der Arbeitskräfte ausweiten wollen, dann müssen wir an Reserven rangehen. Und als Reserven galten bislang immer noch und sind es auch immer noch die Frauen, die Migranten und auch noch die Älteren. Auch wenn wir bei den Älteren in den letzten Jahren ja durchaus eine stärkere Erwerbsbeteiligung gesehen haben. Damit komme ich zu den Handlungsoptionen. Beziehungsweise, ich muss mal gerade gucken, ob ich da noch mal, entschuldigen Sie, sehen Sie, jetzt gehe ich doch noch mal eins zurück. Ich hatte noch einen Gedanken gehabt, den ich hier einfügen möchte. Was heißt die personalpolitische Handlungsoptionen für KMU? Worum müsste man sich da Gedanken machen, extra für die KMU? Gilt, können die nicht alles auch das machen, was die großen Unternehmen auch machen? Ja und nein. Man muss sich vor Augen führen, dass die kleinen und mittleren Unternehmen geringere finanzielle und personelle Ressourcen haben. Die haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, beispielsweise die Vergütungspakete zu schnüren, die die großen Unternehmen schnüren können. Und personelle Ressourcen heißt, häufig gibt es keine Personalabteilung. Die Personalverantwortung liegt beim Unternehmer selbst. Der nimmt den Personalbereich neben den vielen anderen wichtigen Aufgaben, die er im Unternehmen hat, zusätzlich wahr. Also er kann nicht nur sich alleine darauf konzentrieren. Das hat auch häufig dann zur Folge, dass die Professionalisierung, denn das ist nicht in der Natur der Sache, nicht ganz so ausgeprägt ist und vor allen Dingen, dass KMU keine nicht so häufig standardisierte Programme auflegen können, sondern dass das doch eher häufig auf Einzelfalllösungen basiert ist. Also das sind so ein paar wesentliche Unterschiede in der Personalarbeit zwischen KMU und Großunternehmen. Gut. Es gibt im Prinzip, also das A und O, wenn wir hier über Verschärfung von Verschärfung des Wettbewerbs um Fachkräfte und Auszubildende reden, dann bin ich als Personalerin, ich bin nämlich ursprünglich gelernte Personalerin, auch wenn ich mittlerweile Mittelstandsforschung mache, dann frage ich mich, wie gewinne ich Mitarbeiter, wie binde ich sie an mich, indem ich gucke, was für Bedürfnisse haben sie. Wie kann ich diese Bedürfnisse befriedigen, damit sie zufrieden sind? Zufriedene Mitarbeiter kommen ins Unternehmen und vor allen Dingen bleiben sie auch im Unternehmen. Mitarbeiter wie alle Menschen, Arbeitnehmer wie alle Menschen haben materielle Bedürfnisse, sie haben immaterielle Bedürfnisse und von daher kennt die klassische Personalarbeit eben auch den Begriff der materiellen und immateriellen Anreize. Das sind nämlich dann die Dinge, die ich bieten kann, um die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu befriedigen. Ich hatte schon gerade gesagt, Vergütung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich habe auch schon gerade gesagt, Vergütung ist etwas, wo KMU eher selten im Wettbewerb mit Großunternehmen gewinnen können. Die haben einfach da mehr Masse. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Breite ist das richtig. Deswegen, wenn Sie Wettbewerbsvorteile für sich generieren wollen, schauen Sie mehr auf die immateriellen Dinge. Sie müssen ein gewisses Niveau bei der Vergütung erreichen. Wenn Sie das nicht haben, dann nützt alles Tolle bei den immateriellen Anreizen auch nicht. Aber wenn Sie da so eine Grundbasis erreicht haben, kann man über immaterielle Anreize was machen. Ich habe hier mal ein paar Stichworte aufgeschrieben, die damit reingehören. Es ist was wie Weiterbildung, Aufstiegsmöglichkeiten, Gestaltung der Arbeitszeiten, Partizipationsmöglichkeiten, also Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Und wir haben vor einiger Zeit mal eine Untersuchung gemacht. Da haben wir uns angeguckt, wie sind die Arbeitsbedingungen, also die immateriellen Arbeitsanreize, darunter fällt das auch, in kleinen Unternehmen, in Kleinstunternehmen, in kleinen bis mittleren Unternehmen, in mittleren bis großen Unternehmen im Vergleich zu Großunternehmen. Das ist jeweils, das sind hier die kleinen Unternehmen, genau. Und die Vergleichsgruppe ist jeweils, sind die richtig großen Unternehmen mit 2000 und mehr Beschäftigten. Und dann haben wir uns hier, sehen Sie hier diese Liste der Arbeitsbedingungen, abwechslungsreiche Tätigkeit, selbstständiges Gestalten der Arbeitsabläufe oder Betriebsklima, Weiterbildungsentwicklungsmöglichkeiten, beruflicher Aufstieg in den nächsten 2 Jahren. Und dann hat man Menschen gefragt, wie schätzt du deine eigenen Arbeitsbedingungen in dem Betrieb ein? Und dann eben das differenziert hier nach Größe des Arbeitgebers. Und wir sehen hier, das sind hier die kleinen Unternehmen, bei diesen ersten 3 Arbeitsbedingungen schätzen sie die Arbeitsbedingungen besser ein als die Arbeitnehmer in großen Unternehmen. Dieser Block hier, beziehungsweise hier dieser Block an Arbeitsbedingungen wird genauso gut bewertet von Arbeitnehmern in kleinen Unternehmen wie von Arbeitnehmern in großen Unternehmen. Und hier unten, was hier so hell markiert ist, die beiden, beziehungsweise das hier, das deutet an, dass dort die Arbeitsbedingungen in den kleinen Unternehmen schlechter sind. Und Sie sehen alleine, wenn Sie sich hier das so farblich anschauen, wir haben hier einen großen Bereich von Arbeitsbedingungen, wo die kleinen und mittleren Unternehmen, was die immateriellen Arbeitsbedingungen betrifft, genauso gut sind wie die großen oder auch besser sind als die großen Unternehmen. Und das, denke ich, ist ein Plus, das man sich zu eigen machen kann. Also wir haben in einer Studie, die da noch dran angeschlossen ist, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass kleine und mittlere Arbeitgeber nicht per se weniger attraktiv sein müssen, insbesondere wenn es ihnen, wir haben auch gerade gesehen, es gibt eben auch einige Unternehmen, die Arbeitsbedingungen anbieten, die besser sind als in großen Unternehmen. Und in einer weiterführenden Studie haben wir auch zeigen können, zumindest für die kleinen Unternehmen, die kleinen Unternehmen, die das auch tatsächlich so umsetzen, die schaffen es, ihre freien Stellen für qualifizierte Arbeitskräfte auch besser zu besetzen als vergleichbare Unternehmen, die aber eben schlechtere immaterielle Anreize setzen. Deswegen haben wir daraus den Schluss gezogen, installieren Sie Arbeitsbedingungen, die für die Zufriedenheit Ihrer Arbeitnehmer wichtig ist. Das war jetzt hier, das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, das waren ja nur beispielhaft Arbeitsbedingungen. Das war in dieser empirischen Quelle, die wir ausgewertet haben, aufgeführt. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Und ich würde Ihnen anraten, eher zu schauen, was wollen die Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen, was ist denen wichtig, weil nicht jeder Mitarbeiter hat die gleichen Bedürfnisse. Ich habe keine Kinder, von daher sind so Kinderbetreuung oder irgendwelche Dinge, die sich da mit Vereinbarkeit und Beruf und Familie verbinden, sind für mich uninteressant. Wenn Sie mir da was anbieten, locken Sie mich damit nicht hinterm Ofen vor. Also es ist ja sehr individuell. Schauen Sie sich in Ihrem Unternehmen an, was haben Sie da eigentlich für Leute, vielleicht machen Sie auch mal eine Mitarbeiterbefragung, kriegen Sie raus, was da wichtig ist. Versuchen Sie, soweit möglich und das nicht mit allzu viel Geld verbunden ist, diese Dinge auch möglich zu machen, dann sind Ihre Leute zufrieden und dann werden Sie ihnen auch nicht so schnell weglaufen, auch wenn da andere vielleicht den verlockende Angebote machen. Wie gesagt, mit Geld können Sie nichts bewirken. Also nur wenig. Sie müssen Geld in die Hand nehmen, aber Sie können den Wettbewerb um das beste Vergütungspaket normalerweise nicht gewinnen. So. Gut, rekrutieren, also gewinnen gehört dann auch mal Personalmarketing dazu. Welche Rekrutierungswege beschreite ich da am besten? Arbeitgeberimage, darüber hatte ich ja schon gesprochen. Das ist ja im Prinzip das Spiegelbild zu Arbeitgeberattraktivität. Und ich will dann auch noch mal hier auf die Schul- und auf die Schulkontakte hauptsächlich kommen. Rekrutierungswege, da hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gerade noch mal wieder neue Daten ausgewertet und veröffentlicht und gezeigt, was sind denn erfolgversprechende Wege? Also auf welchem Wege haben die Unternehmen denn tatsächlich ihr Personal gefunden? Und hier der erfolgsträchtigste Weg hier ist das oberste hier, über die eigenen mitarbeiterpersönliche Kontakte. Das ist für mich der Anknüpfungspunkt zu dem, wo ich jetzt gerade mich so lange hier in Schwung geredet habe, von wegen, sie sollen auf die Zufriedenheit ihrer Arbeitnehmer achten. Wenn Sie auf diesem Wege hier rekrutieren wollen, brauchen Sie zufriedene Arbeitnehmer, weil nur die für Ihre eigenen Arbeitgeber auch Werbung machen. Die sprechen dann in Ihrem Umfeld gegebenenfalls Leute an und machen darauf aufmerksam, dass da Arbeitsplätze frei sind. Also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie sehen, das ist hier gerade bei den kleinen Betrieben, das sind Betriebe mit bis zu 10 Beschäftigten, das passt ausschließlich hier rüber, das ist zumindest ein ganz häufig beschrittener Weg, aber auch hier bei den Mittelbetrieben, das sind die dann zwischen 10 und 249 Beschäftigten, ist das nochmal, spielt auch nochmal eine ganz große Rolle. Was man hier auch, die eigene Inserate spielen auch in der heutigen Zeit offensichtlich auch immer noch eine Rolle, wobei das hier bei den Kleinstunternehmen und Kleinbetrieben und den Großbetrieben stärker genutzt wird. Die Arbeitsagentur ist offensichtlich für die Kleinbetriebe bei allen Schwächen, die die Arbeitsagentur hat, immer noch sehr wichtig. Hier Stellenangebote auf der eigenen Homepage wird zwar hier auch von den kleinen und Mittelbetrieben gemacht, aber doch eher selten. Und auch die Internetbörsen spielen mittlerweile, ja doch auch gerade bei den kleineren Betrieben hier oder Kleinstbetrieben eine große Rolle. Aber wie gesagt, hier diese sozialen Netzwerke, die sich so in einem Unternehmen gestalten, die sind ganz wichtig. So, was machen Unternehmen, wenn sie Ausbildungsplätze besetzen wollen? Da gibt es auch viele Möglichkeiten. Und ich habe Ihnen hier mal nur Daten mitgebracht für die Kleinstbetriebe, das sind die hellen, und die Großbetriebe, die orangen. Und Sie sehen, dass hier doch in vielen Bereichen deutliche Unterschiede sind. Also die Großbetriebe sind da wesentlich aktiver. In manchen Bereichen kann man es den Kleinstbetrieben auch nicht übel nehmen. Also Initiativbewerbung abwarten, das ist für Kleinstbetriebe einfach größenbedingt nicht so der Weg, weil sie kriegen davon einfach wesentlich weniger, weil sie nicht bekannt sind. Was ich meine, was sie stärker noch nutzen sollten, also ich weiß nicht, warum hier die Arbeitsagentur nicht noch stärker genutzt wird. Ich denke auch hier Meldung bei der Kammer und bei der Innung oder dem Verband wird zu wenig gemacht. Ich frage mich auch, ob hier dieser Bereich hier Infoveranstaltungen in Schulen nicht doch auch noch stärker genutzt werden sollte. Das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Weg. Also da gibt es noch Verbesserungspotenzial auch für die Kleinstbetriebe. So, jetzt habe ich Ihnen ganz was anderes nochmal mitgebracht, weil ich auf eines hinweisen möchte. Es genügt ja nicht nur, mal Auszubildende zu gewinnen. Wir sehen hier, ich habe hier ein abgetragenes, das sind hier 100, zu Beginn der Ausbildung haben wir 100% Auszubildende. Und hier sind abgetragen die Tage der Ausbildung. Und das ist hier der Anteil derjenigen, die noch immer im Betrieb sind, die da mal ursprünglich angefangen haben. Hier diese hellgelbe Linie sind die Kleinbetriebe und Sie sehen, dass hier die Kleinbetriebe im Zeitablauf ungeheure in einem großen Ausmaß Auszubildende verlieren. Es finden da Vertragslösungen statt, hauptsächlich von Seiten der Auszubildenden. Das hat was häufig mit Konflikt zu tun zwischen Lehrherrn und dem Auszubildenden, aber auch zum Teil auch damit zu tun, dass die Kleinst- und auch die mittleren Betriebe zum Teil Auszubildende bekommen haben, die eigentlich was anderes machen wollten, die einen anderen Ausbildungsberuf eigentlich lernen wollten oder die eigentlich auch eher in den größeren Betrieb wollten, aber weil die nichts anderes bekommen haben, haben sie da erstmal angefangen und wenn sich denen Optionen auftun, verlassen sie den alten, alten Ausbildungsbetrieb. Das ist ein großes Problem, muss man einfach sagen, und gibt da auch nur begrenzte Möglichkeiten, was dagegen zu machen. Hier haben wir nochmal aufgelistet, was passiert denn eigentlich mit den Jugendlichen am Ende ihrer Ausbildung. Und wir sehen hier bei den Kleinstbetrieben, ich weiß nicht, ob Sie das noch lesen können, 26,5% derjenigen, die mal eine Ausbildung angefangen haben, haben sie vorzeitig beendet, wenn sie hier in einem Kleinbetrieb angefangen haben. Bei den mittleren Betrieben ist es auch noch ein Fünftel der Auszubildenden. Das sind schon Größenordnungen. Und was mich auch überrascht hat, ist, das sind Zahlen, das kumuliert für den Zeitraum 2000 bis 2011. Also das geht unter 2012, ist also ein relativ langer Zeitraum. Was mich auch erstaunt hat, das ist, dass hier ein Viertel der Jugendlichen, die eine Ausbildung absolviert haben, auch abgeschlossen haben, wechseln erstmal in die Arbeitslosigkeit. Also die werden nicht übernommen. Die kleinen und die mittleren Betriebe übernehmen relativ wenige von ihren Auszubildenden, das ist zum Teil auch ein bisschen problematisch. Das fällt manchen Betrieben mittlerweile auch auf die Füße, weil manche Jugendliche zu diesen Betrieben dann auch nicht mehr gehen wollen. Wenn man weiß, ich werde da sowieso nicht übernommen, dann bewerbe ich mich da mittlerweile auch nicht mehr. Gut, ich muss mich jetzt aber mal ein bisschen sputen. Eine gute Botschaft habe ich noch. Wenn die Jugendlichen, wenn die Auszubildenden die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und im Betrieb bleiben, das ist hier etwa zu dem Zeitpunkt, wo diese Linie hier ist. Gut, das hier vorne ist die Ausbildungszeit, das ist die Zeit nach der Ausbildung. Klar, in allen Betriebsgrößenklassen geht der Anteil weiter zurück. Natürlich wechseln die auch den Arbeitgeber, aber der Abstand zwischen diesen Kurven bleibt gleich. Das heißt, wenn ich dann als Kleinbetrieb erstmal meinen Ausbildungsabsolventen bei mir behalten habe, bleibt der mit der gleichen Wahrscheinlichkeit bei mir, als wäre er im Großbetrieb. Also Ausbildung ist schon für die kleinen und mittleren Betriebe weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Weg, auch in Zukunft den eigenen Fachkräftebedarf zu sichern. So, ich komme jetzt zur Erschließung von Arbeitskräftereserven. Ich sagte Ihnen, einmal sind es die Frauen und dort sind es die Frauen, die betreuungsbedürftige Kinder haben. Da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um Frauen dazu zu bringen, also dieser Frauen dazu zu bringen, sich am Erwerbsleben zu beteiligen. Und Sie sehen es hier ja auch, hier Teilzeitarbeit wird hier von einem weit überwiegenden Teil der Unternehmen angeboten, auch hier individuelle Arbeitszeiten oder eine flexible Tages- und Wochenendarbeitszeiten bieten viele Unternehmen an. Gut, Vertrauensarbeitszeit ist ja auch eine Form hier von irgendwelchen flexiblen Arbeitszeitgestaltungen. Eine weitere Möglichkeit ist es hier die Telearbeit, das heißt die Möglichkeit anzubieten, an vereinzelten Tagen auch von zu Hause aus zu arbeiten. Das wird schon von deutlich weniger Unternehmen gemacht und hier auch von den kleinen und mittleren Unternehmen auch eher seltener. Auch das Jobsharing ist ja schon eine ganz alte Personalmaßnahme, das ist ja auch eine spezielle Form von Teilzeitarbeit. Und dann gibt es hier noch die sogenannten Sabbaticals, wo die Leute, in diesem Fall die Frauen, auch für längere Zeit ausscheiden können. Hier bei all diesen Teilzeitmodellen müssen Sie in Zukunft stärker noch drauf drängen und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Teilzeiten möglichst vollzeitnah sind. Wenn wir denn tatsächlich unsere Engpässe in Zukunft möglichst gering halten wollen. Also es ist noch ein Unterschied, ob jemand 19,5 oder was weiß ich, 20 Stunden die Woche arbeitet oder ob er 35 Stunden arbeitet. Und in der Summe müssen wir alle gucken, dass die Frauen zukünftig stärker an die 35 oder so etwas rankommen, um auch gesamt- und volkswirtschaftlich das Potenzial, was dort schlummert, zu erschließen. Dann gibt es auch noch eine Reihe von anderen Maßnahmen, die hier mal abgefragt worden sind, dass man irgendwie besondere Rücksichtnahme, in besonderer Weise Rücksicht nimmt auf die Bedürfnisse von Eltern, zum Beispiel bei der Urlaubsplanung, dass man ihnen anbietet, während der Elternzeit Teilzeit zu arbeiten, wobei das, glaube ich, auch ein gesetzlicher Anspruch ist. Also wir haben zumindest eine ganze Reihe von Kolleginnen im Institut, die Teilzeit arbeiten während ihrer Elternzeit. Dann kann man auch nochmal so Einarbeitungsprogramme für den Wiedereinstieg anbieten. Das wird eher dann von den größeren Unternehmen angeboten. Was sicherlich auch ganz hilfreich ist, wenn man den Kontakt zu den Frauen und Männern in der Elternteilzeit hält. Wichtig ist es eigentlich auch, dass man, wenn die Frauen 2-3 Jahre aussteigen sollten, ihnen auch Weiterbildungsangebote macht, damit sie dann auch, wenn sie wieder zurückkehren, sofort wieder voll einsatzfähig sind. Gut, ich will das nicht weiter vertiefen. Dann gibt es hier auch nochmal, wir wissen vielleicht diejenigen unter Ihnen, die schon betagtere Eltern haben. Heute ist ein zweites Thema die Pflege von Angehörigen, das an Bedeutung gewinnt. Da gibt es denn, Entschuldigung, jetzt bin ich, ja hier, das da genau, da an der Stelle wollte ich eigentlich sein, Arbeitsfreistellung von wegen Pflege von Angehörigen, wobei ich jetzt hier auch nicht weiß, inwieweit das zusätzliche Maßnahmen sind, man muss bei solchen Befragungen immer ein bisschen vorsichtig sein, aber das sind beispielsweise auch Möglichkeiten, wo Sie Ihren Arbeitnehmern entgegenkommen, hier Unterstützung bei der Kinderbetreuung, zum Beispiel finanzieller Natur, es wird gerade von den Kleineren eher nicht geleistet. Ja, das will ich nicht weiter vertiefen, da springe ich jetzt auch mal drüber hinweg, um hier nochmal mein Augenmerk zu richten auf die älteren Arbeitnehmer. Da möchte ich Ihr Augenmerk richten auf ein Wort, was hier so ganz schüchtern steht, Prävention. Wenn es darum geht, die Arbeitsfähigkeit von Älteren aufrechtzuerhalten, kann ich damit nicht erst anfangen, wenn sie zu den sogenannten älteren Arbeitnehmern gehören. Damit muss ich natürlich wesentlich früher anfangen. Im Prinzip dann, wenn die Menschen ins Unternehmen eintreten. Wenn ich die Arbeitnehmer schon vorher kaputt gemacht habe, dann macht es keinen Sinn mehr, wenn sie dann 50 oder 55 geworden sind, dann anzufangen, sie irgendwie zu hätscheln und zu tätscheln. Also das ist deswegen Prävention. Das heißt, ich gehe auch gleich nochmal drauf an, was das sein kann. Zum Beispiel in Hinsicht auf die Prävention, in Hinsicht auf Gesundheit. Ein ganz wichtiger Punkt ist das zweite, was ich hier auch habe, die Weiterbildung. Das ist ja dann hier die Qualifikation. Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit Menschen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, eigentlich schon systematisch von der Weiterbildung ausgeschlossen. Ich glaube, das ist etwas, was der Vergangenheit angehören sollte. Ich habe jetzt hier auch noch mal ein paar empirische Befunde mitgebracht. Was machen denn Unternehmen? Zum Beispiel im Hinblick auf den Gesundheitsschutz. Hier unten, dass 25% aller Betriebe machen irgendetwas, irgendeine Maßnahme hier im Gesundheitsschutz. Und dann sehen Sie aber, dass alle Maßnahmen, die hier abgefragt worden sind, doch jeweils nur von einer kleinen Minderheit bislang ergriffen werden. Sei es entsprechende themenbezogene Mitarbeiterbefragung, Krankenstandsanalysen, innerbetriebliche Maßnahmen, Schulungen oder Beratungsangebote und so weiter. Ist natürlich auch, wenn es um Gesundheit geht, also auch gerade mit den Beratungsangeboten, Schulungsangeboten, muss man natürlich auch vorsichtig sein. Wenn es um Suchtprävention geht, geht es sehr schnell ins Private rein. Wenn es um Sportangebote geht, gibt eine Menge Betriebe, die es durchaus machen, wird trotzdem nicht angenommen, weil wir sind auch schon privat, haben wir immer gute Vorsätze und setzen sie nicht um. Und es geht im Betrieb nicht häufig anders. Dann, glaube ich, muss es noch weitere Überlegungen auch geben, vielleicht von Leuten, die da spezialisiert im Feld unterwegs sind, was man da eigentlich gut machen könnte. Aber ich glaube tatsächlich, dass da auch ein bisschen was noch passieren sollte. Dann ist gefragt worden hier nach altersspezifischen Maßnahmen, was ich persönlich unglücklich finde. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mittlerweile etwas empfindlich werde, weil ich selber ältere Arbeitnehmerin bin. Ich glaube aber, es ist kein so besonders guter Ansatz, spezifische Maßnahmen für Ältere zu machen. Denn sondert man sie aus, man stempelt ihn, man stigmatisiert sie in gewisser Weise. Und ich glaube, die meisten Betriebe haben das auch erkannt. Es gibt nämlich hier auch eigentlich nur recht wenige, die hier wirklich spezifische, gut, Altersteilzeit ist ja nur was anderes, aber so gut altersgemischte Arbeitsgruppen, das ist sicherlich etwas, was nicht mit einem Stigma herumläuft. Aber hier Gesundheitsförderung ist etwas, was Sie für alle anbieten können und müssen und nicht nur für die Älteren. Gut, ich komme auch jetzt langsam zum Ende meines Vortrags. Wir haben noch zwei Gruppen, zu denen ich jetzt aber nicht so sehr viel erzählen werde. Das sind zum einen die Migranten, Ausländer. Also die Bundesregierung setzt ja auf die Rekrutierung von Fachkräften im Ausland. Ich glaube, da setzt man auf ein falsches Pferd. Zumindest für die KMU ist das kein Weg. Also alle Befragungen, die ich dazu kenne, da antworten 2-3% von Unternehmen, überhaupt insbesondere von den kleinen und mittleren Unternehmen, dass sie das machen. Da sind die Hürden einfach zu groß. Ich glaube wesentlich mehr, dass das Potenzial der hier im Lande lebenden Migranten erstmal ausgeschöpft werden sollte. Die Arbeitslosigkeit unter den Migranten ist immer noch doppelt so hoch wie unter den Deutschen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die schlechter qualifiziert sind. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass gut qualifizierte Migranten tatsächlich am Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Und jedes Unternehmen, was da vorbehaltslos an den Markt geht, hat hier gute Chancen, in diesem Segment gute Leute für sich zu gewinnen. Das sind Menschen meistens, die doch schon längere Zeit hier im Land leben, wenn sie nicht sogar hier geboren sind. Sie kennen das Land, sie kennen meistens die Sprache auch und sie kennen hier auch die Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen. Wenn sie gegebenenfalls dann doch aus dem Ausland rekrutiert haben, ist natürlich sowas wie Sprachschulung angesagt. Natürlich sind immer auch Integrationsmaßnahmen in den Blick zu nehmen. Und wenn sie auch Leute aus dem Ausland geholt haben sollten, dann wäre es sicherlich gut, wenn man ihnen hilft, eine Wohnung zu finden, mit der Einschulung und alles so weiter. Da gibt es ja bei den großen Unternehmen richtige große Programme. Jetzt bin ich doch ein bisschen zu schnell umgeschaltet. Ganz kurz noch darüber, über die Gruppe haben wir hier noch gar nicht gesprochen, die gering Qualifizierten. Davon werden wir, das hatte ich gesagt, wie vorhin schon, auch in den nächsten 20 Jahren noch mehr als genug haben. Und nicht alle gering Qualifizierten sind gering qualifiziert, weil sie nicht das Potenzial für mehr haben, sondern weil irgendetwas in ihrem Leben unglücklich gelaufen ist. Und ich glaube, dass es hier in dieser Gruppe auch noch immer, es gibt natürlich, da muss man ein bisschen schauen, welche es sind, aber auch das sind, das ist ein Potenzial, das sich noch zu erschließen lohnt. Das sind dann eher mittel- bis langfristige Maßnahmen, weil sie dann dort auch nochmal entweder wirklich in eine Ausbildung investieren, wenn es noch jüngere Menschen sind, oder in deren Weiterbildung investieren. Aber hier sehe ich durchaus, wenn Sie jetzt nicht gerade den Ingenieur suchen, aber so für den mittleren Qualifikationsbereich, da sagte ich ja, da werden wir in Engpässe reinlaufen. Das ist, glaube ich, ein vielversprechender Weg. Geben Sie diesen Menschen noch mal eine Chance. So, und jetzt habe ich wirklich schon furchtbar viel geredet und will jetzt auch endlich zum Schluss kommen. Ein kurzes Fazit noch. Das ist jetzt auch sehr schlagwortartig, aber vielleicht fasst es das, was ich so für KMU gerade auch für wichtig finde, noch ganz gut zusammen. Also einmal habe ich ja schon mal gesagt, die KMU haben schlechtere Ausgangsbedingungen, wenn sie jetzt hier in den demografischen Wandel reingehen, aber wenn sie Voraussicht walten lassen, wenn sie flexibel sind und vielleicht auch ein bisschen Fantasie aufbringen, dann haben sie durchaus auch gute Chancen, den demografischen Herausforderungen zu begegnen. Was meine ich mit Voraussicht? Stetige Qualifizierung, also eben auch bis ins hohe erwerbstätigen Alter hinein, verschleißvermeidende Arbeitsgestaltung, damit die Leute auch mit 60 oder 65 immer noch ihre Arbeit ausführen können. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, Sie brauchen ein attraktives Arbeitgeber-Image. Das muss unterfüttert sein durch auch attraktive Arbeitsbedingungen. Das kann man nicht von heute auf morgen und per Fingerschnipp herstellen. Das ist etwas, was Sie über Jahre hinweg aufbauen müssen, damit es glaubhaft ist, damit Ihre Mitarbeiter das auch glaubhaft in die Umwelt hinaustragen. Also das ist etwas, was man langfristig angehen muss. Flexibilität, was meine ich damit? Ich sagte ja schon, Maßnahmen an den Bedürfnissen, an den vielleicht teilweise wechselnden Bedürfnissen des Betriebes und der Mitarbeiter orientieren. Nicht sich irgendwelche Programme von der Stange ausgucken, sondern schauen, was braucht der Betrieb, was braucht mein Betrieb, was brauchen meine Mitarbeiter und was kann ich da tun, um da zur Zufriedenheit zu kommen. Und was ich auch aus vielen Forschungsarbeiten kenne, gerade für KMU, dort sind Einzelfalllösungen der bessere Weg als ausgeklügelte Programme. Die Unternehmer, ich sagte es Ihnen ja schon, die haben keine Zeit, erstens große Programme auszuarbeiten, kosten im Zweifel viel Geld und gehen möglicherweise sowieso dann auch wieder an einem Teil der Belegschaft vorbei. Wenn es gerade bei kleineren Betrieben kann man Einzelfalllösungen machen. Ja, und Fantasie, ich habe Ihnen ja hierzu einiges an Maßnahmen aufgezeigt. Darüber hinaus gibt es vielfältige andere. Das können manchmal kleine Dinge sein, mit denen man viel bewirken kann. Und wenn Sie sich von Ihren Wettbewerbern abheben wollen, müssen Sie sich halt auch manchmal nochmal was Eigenes ausdenken. Weil wenn ich Ihnen hier jetzt erzähle, das sind hier die Wunderwaffen, wenn alle sie benutzen, dann hilft es halt auch nichts mehr. Und damit habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit und Geduld mehr als strapaziert. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
So, ich danke Ihnen auch, Frau Dr. Kall, für Ihren doch sehr mitreißenden Vortrag, sehr interessanten und auch informativen Vortrag. Sie haben uns zwar, ich sage es mal respektierlich, mit Daten bombardiert, aber ich fand eigentlich, alle Daten, die Sie heute gezeigt haben, haben doch auch gezeigt, es gibt sehr viele Maßnahmen, die man noch ergreifen kann, sehr viele Themen, wo vielleicht die allermeisten noch gar nicht dran gedacht haben, was man alles machen könnte. Und deswegen würde ich jetzt auch gerne in die Fragerunde einsteigen und Ihnen hier im Plenum jetzt auch die Chance geben, Fragen zu stellen. Ich bitte Sie auch, die Frau Holziger hat ein Mikrofon. Das heißt, falls Sie eine Frage stellen, am besten die Frage dann auch im Mikrofon zu stellen, dass wir alle mithören können. Vielleicht hätte ich noch vorab eine Frage.
Ja, da hat sich jemand getraut.
Ich habe eine ganz eigenartige Frage vielleicht. Und zwar, wir haben eigentlich mit den Mitarbeitern, wir sind gewachsen in den letzten Jahren von 20 auf 60 Mitarbeiter und haben eine ganz tolle junge Truppe eigentlich zusammengestellt, waren da auch sehr erfolgreich. Und jetzt auf einmal stellen wir fest, wenn wir die in die Belastungssituation über 2, 3, 4 Jahre reinbringen eines schnell wachsenden Unternehmens. Die alten Hasen stecken das locker weg. Aber die Jungen, die kommen, 40-Stunden-Vertrag, da komme ich eigentlich mit meiner Freizeit nicht mehr aus. Also mehr als 35 regelmäßig auf gar keinen Fall. Und Wochenende, Abendessen mit Kunden, kriege ich das bezahlt, die Stunden. Und also da kommen Dinge, wo ich gerne Ihnen zuhöre, dass man das mit Geld nicht kaufen kann. Aber wenn man es nicht hat, dann ist das schon schwierig. Also ich sehe auch gerade jetzt die Leute, die wir jetzt vielleicht noch ganz schnell einstellen, solange sie es noch gibt, die haben also da ein Problem. Und wie gesagt, bei den Älteren, wir sind vielleicht noch, also ich zähle mich jetzt, Sie haben ja die Statistik so gemacht, da zähle ich mich jetzt auch mit dazu. Wir sind es noch gewohnt, eben diese Leistung abzugeben. Das gehört irgendwie zu unserem Aufwachsen, zu unserer Erziehung dazu. Aber da sehe ich ein großes Dilemma auch auf uns zukommen. Nicht nur das, überhaupt Leute zu finden, sondern das zusammenzubringen.
Was jetzt genau zusammenzubringen? Also ich habe Sie verstanden, also Sie haben eher das Problem, die
zu motivieren.
Zu motivieren, letzten Endes über das vertraglich Vereinbarte hinaus vielleicht auch mal was zu machen.
Richtig, ja. Genau. Eigentlich dieses Umfeld zu bieten. Ja. Ja, ich kann reduzieren, so wie Sie sagen. Ja, wäre nett, wenn du morgen kommst. 7 Stunden wären gut und ich bezahle dich auch, wenn du mit zum Essen gehst. Aber das kann es ja auch nicht sein.
Ich weiß jetzt nicht, ob andere hier im Raum auch diese Erfahrung gemacht haben. Also mir fällt nur gerade dazu ein, dass ich kürzlich gelesen habe. Es gibt ja immer dieses Gerede von den Generationen, ich weiß nicht, unterschiedliche Buchstaben, die dahinter gesetzt werden. Und gerade die jetzige junge Generation steht ja im Ruf, irgendwie stark freizeitorientiert zu sein und nicht so materiell und so weiter und so fort. Ich erinnere mich an mein Studium, das mittlerweile doch über 30 Jahre zurückgeht. Da gab es auch schon so Wertewandel. Der damaligen jungen Generation, der ich damals auch gehörte, hat man Ähnliches schon mal unterstellt. Jetzt sind wir ja eher schon diejenigen, die, dann würde ich gerade sagen, schon zum alten Eisen gehören, aber offensichtlich mittlerweile eine andere Mentalität an den Tag legen. Aber diese Untersuchung, den Artikel, den ich da gelesen habe, berichtet über eine Untersuchung, die behaupteten, dass die jetzige Generation sich sogar gar nicht so großartig von anderen jungen Generationen unterscheidet. Und dass es vielleicht auch etwas ist, woran sich, also so eine gewisse Arbeitshaltung muss sich vielleicht auch erst noch entwickeln. Aber ich vermute, dass es hier im Raum vielleicht noch Menschen gibt, die noch eine bessere Idee haben, die können vielleicht Ihnen hinterher noch mal einen Tipp geben, wie man damit umgehen kann. Aber Sie haben, ich missverstehen Sie mich nicht, ich habe vorhin extra auch betont, Geld ist wichtig. Ohne Geld ist nichts. Bloß ich bin ja in dem Dilemma, wenn ich Ihnen als KMU ein bisschen Hoffnung machen soll. Kann ich ja nicht nur sagen, Sie haben nicht so die Kohle, Sie können da nicht mithalten und Sie haben schon verloren. Ich wollte Ihnen Mut machen, das war meine Idee. Wie gesagt, womit im Einzelnen, da können wir auch nachher nochmal im Einzelnen drüber sprechen, vielleicht fällt mir noch was ein. So.
So, hier vorne. Ah.
Ja, vielen Dank. Mich würden 2 Fragen interessieren. Jetzt nicht primär so mit dem Thema KMU, sondern Sie haben ja da vorhin auch davon gesprochen, auch die Politik brüstet sich ja damit, dass wir als deutsche Samariter dann ausländische junge Kräften hier die Möglichkeit geben zu arbeiten. Sie haben ja auch gesagt, wir ziehen dann die jungen Kräfte aus diesen Ländern ab. Also Frage 1 wäre dann da, was prognostizieren Sie denn für solche Länder wie Spanien, wenn wir jetzt gerade sagen, komm, wir können euch Spaniern gute Perspektiven bieten, was passiert dann in solchen Ländern? Frage 2, Sie hatten gerade gesagt, wir können uns glücklich schätzen, hier in der Region zu leben, weil wir eher noch nicht so direkt davon betroffen sind. Es gibt aber auch eben Regionen in Deutschland, gerade neue Bundesländer, wo eher so die Landflucht, sage ich mal, einsetzt. Und da habe ich einen Bericht gesehen, auch von Häuserleerstand, von Verwahrlosung und so. Was können Sie dazu sagen?
Das ist jetzt ja sehr globale Fragen, die Sie mir da gestellt haben.
Keine Frage, aber ich dachte, Sie sind die Expertin, jetzt habe ich die Chance.
Ja, gut, schauen wir mal. Also ich habe mich jetzt nicht intensiv wissenschaftlich mit der Frage beschäftigt, was das macht mit den Ländern, wo wir jetzt rekrutieren, Spanien beispielsweise. Bislang sind die Rekrutierungszahlen ja auch nicht so dramatisch. Ich denke, das macht im Moment nichts aus. Wenn das in einem größeren Stile stattfinden sollte, als das bislang der Fall ist, ziehen wir denen natürlich die Menschen weg, von denen eigentlich die Innovation tragen sollen, die ja wiederum auch zur wirtschaftlichen Belebung in diesen Ländern eben auch wieder beitragen sollen. Also wenn man eigentlich, wir haben ja auch in Deutschland noch vor wenigen Jahren vom Brain Drain gesprochen, dass also die guten, die tollen Leute das Land verlassen, in die USA, gerade auch im Wissenschaftsbereich oder im Forschungsbereich, die dann in die USA oder in die Schweiz oder sonst wo hingehen, wo dann eben einfach besser gezahlt wird. Wir wissen zwar, dass von denen auch viele wieder zurückkommen, aber so etwas Ähnliches passiert jetzt eben auch möglicherweise, passiert zum Teil in Spanien, auch gerade in Griechenland. Wir werden das nur begrenzt verhindern können. Ich finde es politisch, ich habe es da zum Ausdruck gebracht, so ein bisschen, das ist zweischneidig. Auf der einen Seite, klar, die jungen Leute bekommen hier ihre Chance. Und es kann ja aber auch sein, man könnte auch argumentieren, die gehen, wenn es in Spanien, sage ich jetzt mal, wieder besser geht, auch wieder zurück. Dann könnten die dort tatsächlich auch Impulse setzen. Was die neuen Länder betrifft, die sind natürlich, sie haben völlig recht, schon seit Jahren ja massiv vom demografischen Wandel betroffen. Die haben, also Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, auch in Sachsen-Anhalt, die Landschaften entvölkern da ja auch. Das hat jetzt gar nicht so sehr personalpolitische Probleme, als eher das Versorgungsprobleme. Wie stelle ich sicher, dass öffentliche Dienstleistungen, also Infrastruktur eigentlich noch bezahlbar angeboten wird, auch öffentlicher Nahverkehr, aber auch so Wasserversorgung und was weiß ich, oder auch, dass in den Dörfern dann vielleicht auch nochmal irgendwo eine Möglichkeit zum Einkaufen besteht, das ist schon ganz, ganz, ganz schwierig. Da gibt es auch keine Patentlösungen. Es gibt da verschiedene Überlegungen, die habe ich jetzt aber nicht alle parat und ist vielleicht jetzt, da wir hier das Problem Gott sei Dank nicht haben, auch nicht ganz so schlimm.
Danke.
Ja. Nochmal eine Frage hier hinten und dann in der Mitte.
Vielen Dank. Frau Dr. Kai, Sie reden über einen Fakt, wo wir nur reagieren. Wir agieren ja nicht mehr. Warum kommen wir denn in die demografische Falle oder warum sind wir drin? Warum machen wir da nichts? Wäre das nicht auch ein Anspruch für Sie, da mal Impulse zu setzen? Es gibt ganz viele, jeder sagt, okay, wir haben x Milliarden, machen wir Familienförderung etc. Warum das nicht wirkt? Ich habe selber, bin fünffacher Vater. Ich weiß, wovon ich da, glaube ich, ein bisschen rede. Danke. Und ich sehe da viele, viele, viele Mängel, würde ich sagen.
Ja. Also gut, zum einen, ich bin Mittelstandsforscherin und nicht Bevölkerungsforscherin. Deswegen ich da weniger was dazu sage, weil das ist nicht mein Metier. Das ist für mich nur die Ausgangslage, auf der meine Forschung aufsetzt. Ich bin mit Ihnen einig, dass in Sachen Familienpolitik einiges anders laufen könnte. Wahrscheinlich sind wir da auch unterschiedlicher Meinung, was da jeweils anders laufen sollte. Aber selbst wenn es gelänge, das sage ich jetzt mal, müssen ja nicht politisch hier werden. Selbst wenn es gelänge, die Geburtenrate wieder um einiges zu erhöhen hier in Deutschland, würden wir die Verluste, die schon eingetreten sind, also es gibt ja so, ich weiß nicht, 30-40% von Frauen, die keine Kinder haben, die werden jetzt, also beispielsweise, ich habe auch keine Kinder, ich werde jetzt auch, egal was die Familienpolitik tut, kein Kind mehr bekommen. Und das kann man einfach nicht mehr ändern. Und weil es davon viele gibt, ist da schon so ein demografisches Loch entstanden. Wir haben also die Frauen im gebärfähigen Alter sind jetzt schon jetzt wesentlich weniger als vor 20 Jahren. Und von daher, selbst wenn die jetzt statt den 1,2 oder 1,7 Kindern, je nachdem wie man da rechnet, plötzlich noch ein halbes Kind mehr bekämen, würden die Kurven flacher verlaufen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Aber man kann das nicht mehr halten, was wir, diese 80 oder 82 Millionen, die wir jetzt sind, kann man über familienpolitische Maßnahmen nicht mehr erreichen. Und die 82 Millionen kann man auch über Zuwanderung nicht halten. Dann bräuchten wir nämlich nicht nur die 200.000 bis 300.000, die wir zurzeit haben, sondern bräuchte eine halbe Million jedes Jahr. Und wir sehen ja schon jetzt, welche Probleme wir im Land haben, die Integration hier wirklich gut zu stemmen. Die familienpolitische Diskussion ist, glaube ich, dann nochmal eine andere. Aber wie gesagt, ich bin da nicht die Ansprechpartnerin. Ich bin für KMU oder Mittelstandsunternehmen zuständig und nicht für die Familien. Sehen Sie es mir bitte nach. Okay,
jetzt haben Sie sich ganz schön rausgewunden.
Ja. So, da hinten war noch eine Frage.
Sie sind eigentlich genau die richtige Mischung. Betriebswirtin für das Thema KMU und Sie waren vorher auch im Personalwesen tätig, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ich habe im Personalbereich geforscht.
Dort geforscht. Wie viel Personaler braucht man pro Mitarbeiter? Oder umgekehrt, sollten wir uns bei 60 Mitarbeitern einen vollamtlichen Personaler leisten? Weil Sie haben dafür wirklich einen Punkt gemacht. Ja. Das kann man nicht mehr nebenher leisten. Ja, ich bin fast zu spät gekommen. Danke, dass Sie ein bisschen nach 7 angefangen haben, weil ich noch eine Stunde mit einem Mitarbeiter über die Stimmung in irgendeinem Bereich diskutiert habe.
Ja. Ja. Also viele Unternehmen Ihrer Größe haben noch keinen hauptamtlichen Personaler. Die meisten fangen erst an, wenn sie die 100 erreicht haben. Es gibt natürlich vereinzelt welche und wenn sie sich das leisten können, könnte das gut investiertes Geld sein. Also ich glaube, dass wir in Zukunft, also dass die Unternehmen in Zukunft ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die Personalarbeit aufbringen müssen. Und von daher muss man vielleicht auch an der Stelle ein kleines bisschen, wenn man, wie gesagt, wer das Geld nicht hat, hat es nicht. Aber wenn es darum geht, nochmal irgendwo zu investieren, dann investieren Sie ins Personal. Und Investition ins Personal heißt dann aber auch in die Personalarbeit investieren, in meinen Augen. Aber Sie gehören einer großen Gruppe von Unternehmen an, die keinen hauptamtlichen fürs Personal haben.
Da ist noch eine Meldung. Hier vorne erst der Dr. Neff. Hat sich schon zweimal gemeldet.
Ich war mal an der Uni tätig. Ich bin es gewohnt, Leute selber dran zu nehmen. Entschuldigen Sie.
Kein Thema.
Frau Dr. Kai, ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, ja, das Sie eigentlich nicht gestreift haben. Sie haben am Anfang sehr positiv den Bodenseekreis dargestellt. Das sehe ich genauso. Da gibt es verschiedene Gründe. Die brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ein Grund ist sicherlich, dass unsere Wirtschaft hier sowohl die Großbetriebe als auch die mittelständischen Unternehmen stark Technologie, ich würde sogar sagen Hightech orientiert sind. Und da glaube ich, stimmen teilweise Ihre Ausführungen nicht. Sie haben dargestellt, dass durch die vielen Studenten, die wir heute haben, im Prinzip eine Schicht entsteht, sodass im oberen qualifizierten Bereich eigentlich in den nächsten Jahren kein Mangel entstehen wird. Meine persönliche Erfahrung, ich weiß, da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein, habe ich auch schon oft gestritten mit anderen, bin ich auch bereit, heute wieder zu tun. Im Erfolg in dieser Art von Firmen ist entscheidend, dass sie nicht nur die qualifizierte Leute haben, sondern dass sie die, was man gemeinhin als High Potentials haben. Das Wort Eliten ist ja nicht mehr so beliebt, also man macht sich fast schon schuldig, wenn man es nutzt. Ich bin ein Fan von Eliten. Ich bin der Meinung, in diesen Branchen sind einige wenige High-Tech-Leute, High-Potential-Leute entscheidender wie eine breite Basis von gut ausgebildeten Leuten. Die bestimmen, wo es lang geht und ob man erfolgreich ist. Und ich glaube, dass hier in der Region um diese Leute in Zukunft verstärkt zu kämpfen ist. Denn die sind nicht so breit gesät, wie es vielleicht in ihrer Statistik ausgesehen hat. Und die zu bekommen, ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube speziell, dass hier die KMUs ein Problem haben. Weil wenn die gut ausgebildeten, in der neuesten Technologie ausgebildeten Leute von der Hochschule kommen, wo gehen sie hin? In die Großbetriebe. Da haben sie die Möglichkeit, mit relativ viel Budget neue Themen anzugehen, Forschungsprojekte anzugehen, vielleicht sogar in Verbindung mit den Hochschulen. Das kann ein KMU sich nicht leisten. Und deshalb wird's hier andere Wege brauchen. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum es hier überhaupt, also zumindest aus meiner Sicht, warum wir hier Innovation B machen. Hier wird es für KMU ganz, ganz wichtig sein, durch Kooperation, durch Vernetzung mit anderen, vielleicht auch interessante Projekte für diese Leute anzugehen und dadurch die Leute an sich zu binden in Zukunft.
Also ich glaube, also ich bin ja durch im Wesentlichen bei Ihnen. Ich glaube auch gar nicht, natürlich brauchen Sie gerade in diesen stark technologiegeprägten Unternehmen die Akademiker. Ich habe auch vorhin nicht gesagt, wir brauchen die Akademiker nicht. Natürlich sind die wichtig. Ich habe es ja mehr auf so einer etwas allgemeineren Ebene erstmal gemeint, weil es gibt ja bildungspolitische Entscheidungen in diesem Lande. Und die gehen seit geraumer Zeit eben in diese Richtung, auf diese Fokussierung auf Akademiker. Auch die OECD erzählt ja immer, wir haben zu wenig Akademiker hier in Deutschland, bla bla bla. Und da wollte ich darauf nur ein bisschen vorwarnen, dass wir hier jetzt auch auf so, das ist vielleicht hier der falsche Ort, aber gleichwohl, auch Sie nehmen ja gegebenenfalls Einfluss, dass da eine Weichenstellung vorgenommen wird, die uns vielleicht irgendwann auch mal auf die Füße fällt. Was auf der betrieblichen Ebene stattfindet, da kommt es ja je nachdem, wie ein Unternehmen strukturiert ist, was die Aufgabe ist. Also mein Arbeitgeber, mein Unternehmen, mein Institut, wir sind zu 80-90%, das sind alles entweder Hochschulabsolventen, Promoventen oder was weiß ich. Wir brauchen die natürlich auch, ganz, ganz wichtig. Und das natürlich im Technologieunternehmen. Gleich andersherum aber, wenn ich Ihren Elitenbegriff aufgreife, alleine nur mit den Ingenieuren, wuppen Sie es aber auch nicht, wenn Ihnen dann am Ende die Facharbeiter fehlen, die ganzen Dinge dann in die Praxis umsetzen sollen, dann haben Sie auch Probleme. Und ich habe nur davor warnen wollen, ich habe nicht gesagt, wir kriegen hier eine Akademikerschwemme und das ist problematisch, ich habe davor warnen wollen, dass es eben an dem Unterbau eher fehlen wird irgendwann. Also ich wollte nicht die einen gegen die anderen ausspielen. Und Sie haben völlig recht, also gerade auch im Ingenieurbereich hier, wenn in der Region dann auch noch so große Player sind, die attraktive Dinge tun, dann wird es für die kleinen Unternehmen relativ schwierig, diese hochqualifizierten Menschen zu bekommen. Inwieweit Kooperation da helfen kann, das ist an sich ein häufig beschrittener Weg, muss man mal ein bisschen austesten. Ich sage ja, Fantasie ist noch viel gefragt. Ich habe noch nicht, also ich sowieso nicht. Es sind ja viele Menschen, die da in der Praxis versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Und ich denke, wir sind alle und Sie alle sind da auch aufgefordert, für Ihre spezielle Situation zu gucken, was es sein könnte.
Okay. Hier hinten war noch eine Frage. Und dann noch eine Frage bei Ihnen und dann schauen wir mal.
Vielen Dank. Frau Kai, die Diskussion oder die Betrachtung demografischen Wandel, so wie Sie es gemacht haben, das hat mir sehr gut gefallen, Kompliment, greift meiner Ansicht nach immer ein bisschen zu kurz, weil sie hat immer einen statischen Blick. Es wird immer gesagt, also wir haben heute so und so viele Mitarbeiter und dann in der Altersklasse der bis 25-Jährigen sinkt das um 10%, um Gottes Willen, dann haben wir 10% weniger, was machen die Betriebe und so weiter und so weiter. Man kann es auch anders sehen. Es gibt keine Notwendigkeit, dass wir 82 Millionen Menschen haben müssen, haben Sie eben auch gesagt. Wir können auch mit 65 Millionen oder mit 70 Millionen gut auskommen. Es gibt auch keine Notwendigkeit oder kein Gesetz, das nicht sagt, dass in 20 Jahren auch 10% weniger Unternehmer da sind. Die werden natürlich auch da sein. Und ich möchte nicht despektierlich sein, aber ob Ihr Unternehmen noch in 25 Jahren besteht oder in 30 Jahren, ob Sie da überhaupt noch einen Mitarbeiter suchen, weiß ich nicht. Das heißt, eigentlich ist die Diskussion, das was Sie sagen, eine statische Betrachtungsweise und eigentlich müsste man noch sagen, okay, wie passt man sich an? Weil, um es mal ganz, ganz platt zu sagen, wir haben jetzt das Problem, Mitte der 70er Jahre sind zu wenig Kinder geboren worden. Seitdem haben wir eine Fertilitätsquote von unter 2%. können wir auch nicht mehr aufholen. So, naja gut, jetzt kommen wir die nächsten 20 Jahre, kommen wir danach durch. Und dann haben wir wieder ein Level auf, ich sag mal, auf 70 Millionen und alles ist gut. So, was sagen Sie dazu?
Also letzten Endes, ich kann da ganz gut mitnehmen. Letzten Endes geht es ja darum, wir haben bestimmte Entwicklungen, die können wir nur begrenzt beeinflussen. Und unsere Aufgabe als Einzelpersonen, als Unternehmen, als politisch Gestaltender ist, zu schauen, wie können wir die Anpassung an diese Entwicklung möglichst gut gestalten. Es gibt ja andere Bereiche, also die Frage des demografischen Wandels ist ja im Hinblick auf die sozialen Sicherungssysteme ja schon viel früher diskutiert worden. Die ganzen Rentenreformen, die wir die letzten 10, 20 Jahre erlebt haben, sind allesamt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels zu sehen. Die Ideen, dass wir länger arbeiten müssen, ist weniger, weil man jetzt mehr Arbeitskräfte noch am Arbeitsmarkt halten will, sondern es ist hauptsächlich, um die Rentenkasse zu entlasten. Also es gibt tatsächlich ja auch Bereiche, wo man wirklich gut steuern muss, damit bestimmte Systeme nicht auseinanderbrechen. Und ich denke, in Bezug auf die Altersvorsorge ist das sicherlich so ein Bereich. Vorhin gab ja mal die Frage nach den neuen Bundesländern und die Situation dort. Es gibt einfach Regionen auch, wo wir auch zusehen müssen, dass so die Daseinsvorsorge noch gewährleistet ist. Also dass da nicht eine wirkliche Entvölkerung kam. Das wird man nicht vollständig verhindern. Das ist auch etwas, was uns schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden begleitet. Also dass es Regionen gibt, die mal beliebter sind oder weniger beliebt sind. Aber so als Gesamtsystem geht es uns ja darum, jetzt hier keine schweren Brüche eigentlich zu erzielen. Und dass wir uns damit befassen, ist richtig. Man kann es auch etwas offensiver angehen. Ich könnte es auch mal überlegen, ob ich das Thema insgesamt anders mal vortrage. Ich werde es mal überlegen fürs nächste Mal, auch so ein bisschen, auch vielleicht nochmal stärkere Chancen herausstellen, worüber wir ja heute gar nicht gesprochen haben. Kurz im Vorgespräch hatten wir es auch. Demografischer Wandel bedeutet für Unternehmen auch nicht nur Probleme. Demografischer Wandel kann auch große Chancen bedeuten, neue Marktsegmente für sich zu gewinnen beispielsweise. Also das ist etwas, womit man spielen muss. Und ansonsten glaube ich auch, ich bin eigentlich relativ gelassen, was den demografischen Wandel betrifft. Es ist wichtig, darüber zu sprechen. Man muss Problembewusstsein schaffen. Wenn die Leute Problembewusstsein haben, werden sie auch Maßnahmen ergreifen, damit das Problem nicht wirklich in dem Maße eintritt, wie wir es befürchten. Das ist einfach so auch der Sinn von solchen Prognosen, dass man mal so was aufzeigt, was da passieren könnte, und dann versuchen alle gemeinsam zu verhindern, dass das passiert. Das ist auch die Diskussion um den Klimawandel, da geht es ja auch letzten Endes darum, da wird viel geredet und da soll jetzt was passieren, damit die Horrorszenarien nicht eintreten. Das ist hier beim demografischen Wandel eigentlich ähnlich, und vielleicht kann man es mal anders pressen. Ich werde mal in Ruhe drüber nachdenken, ob man dem gerne mal einen anderen Twist gibt. Auch wie ist das, wenn wir nur noch 70 Millionen sind? Also ich bin keine Volkswirtin, es wird ja schon gesagt, ich bin promovierte Betriebswirtin. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, in großen Zusammenhängen zu denken. Was ist das? Geraten wir denn doch in irgendwelche Deflationsgeschichten rein und gibt es negative Entwicklungen und so weiter? Das vermag ich alles nicht zu beurteilen. Aber alle Prognosen, die ich auch kenne von auch Deutsche Bundesbank, die machen auch so Prognosen, wie wird sich das BIP in den nächsten 10, 20 Jahren entwickeln, die gehen alle von positiven Wachstumsraten im Durchschnitt eigentlich aus. Also es gibt keinen Grund, hier jetzt in Panik zu verfallen oder irgendetwas, sondern wir müssen nur gucken, dass das alles glimpflich für uns über die Bühne geht.
So. Hier war noch eine Frage, bevor wir dann zum gemütlichen Teil übergehen.
Frau Dr. Kai, eine Frage. Und zwar, Sie haben vorhin ja deutlich gemacht, die Unternehmen müssen deutlich flexibler sein, auch von Arbeitszeiten und so weiter. Und ich denke, gerade in dem Bereich, ist zumindest mein Eindruck, hinken die Unternehmen, und zwar die Großen und die Kleinen, gleichermaßen hinterher. Also ich glaube, wenn ein Unternehmer die Chance hat, zwei Teilzeitkräfte oder eine Vollzeitkraft, ist klar, nimmt er die Vollzeitkraft, die ist von morgens bis von 8 bis 16 Uhr da, kann ich die Arbeit immer so zusteuern, wie sie gerade anfällt, und habe es relativ easy. Ich denke mal, was wirklich fehlt, sind die Konzepte, auch sagen wir, mit Teilzeitkräften ordentlich umzugehen, auch gerade die wertigen Aufgaben, also nicht jetzt sagen wir, Listen abtippen, das kann ich wirklich dann auch relativ einfach delegieren, sondern die wertigen Aufgaben. Meine Frage wäre einfach, Haben Sie da auch Konzepte dabei, wie man denn auf diese Flexibilität, also auf die geforderte Flexibilität entsprechend reagieren kann? Also ich glaube, dort hinkt es wirklich, die richtigen Führungsinstrumente und auch die richtigen Konzepte zu haben.
Also es ist mit der, wenn Teilzeitarbeit und auch wechselnde Arbeitsorte gehen natürlich nicht überall. Es hängt immer auch von der betrieblichen spezifischen Situation ab, wie Sie denn da die Arbeitsgestaltung machen, wie Sie die Arbeitsplanung machen. Sicher ist, es wird komplizierter, kann ich Ihnen auch aus eigener Erfahrung sagen. Das Institut für Mittelstandsforschung hat einen Frauenanteil auch im Wissenschaftlerbereich von 50%. Wir haben eine Teilzeitquote von 50%. Und je mehr Menschen da, wir haben unterschiedlich viele Arbeitszeitmodelle, das irgendwie so auf einen Schirm zu kriegen, die Arbeit, die Projekte ordentlich zu koordinieren, ist eine Herausforderung, ja, gebe ich zu. Und das muss jeder und jede für sich sehen, wie er das dann, wie das unter den jeweiligen Bedingungen am besten geht. Da gibt es Modelle, da kann man sich auch in der Literatur umschauen. Aber einfacher wird's Leben nicht. Und wenn ich jetzt höre, dass die Bundesregierung da die Arbeitnehmerrechte noch weiter ausdehnen möchte, auch in Bezug auf Teilzeitarbeit, beziehungsweise auch die Elternzeit, die Möglichkeit zur Teilzeit in der Elternzeit. Und wir haben massive Probleme damit. Wir sind ja nur 23, 24 Wissenschaftler. Wenn Sie davon drei, vier Leute haben, die in der Elternzeit sind, von denen Sie nicht genau wissen, wann die eigentlich mit wie viel Arbeitszeitumfang wieder zurückkommen, da ist keine vernünftige Personalplanung möglich. Und wenn ich höre, da werde ich zukünftig noch weiter den Launen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesetzt, ich bin jetzt gerade mal ein bisschen flapsig, die sind ja nicht hier, dann wird mir schon, es ist schwierig. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen und wollen die Ressourcen, die in diesen hochbegabten jungen Frauen drin stecken, auch, und mittlerweile sind es ja auch die Väter, die es machen, also es greift ja auch um sich, wir wollen diese jungen Leute haben, wir müssen sie auch haben, es bleibt uns, und ihnen geht es ja gar nicht anders, und dann wird man in den sauren Apfel beißen müssen, sich überlegen, wie kann ich meine Arbeit so organisieren, dass sie immer noch optimal läuft. Mehr kann ich da jetzt leider gerade gar nicht so zu sagen.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
So, und als kleines Dankeschön für Ihre Bemühungen, überhaupt erstmal hierher zu kommen und uns diesen tollen Vortrag hier vorzutragen und auch für die Antworten ein kleines Präsent hier vom Bodensee.
Vielen Dank, es wäre nicht nötig gewesen, aber ich glaube, dass ich die Flasche gerne köpfen werde. Vielen Dank.
Bitte schön.
Und auch Ihnen nochmal vielen Dank.
So, bevor wir jetzt zum gemütlichen Teil kommen, wollten der Dr. Neff und ich auch nochmal die Gelegenheit nutzen. Sie dürfen ruhig hier raufkommen, Herr Dr. Neff. Ihnen nur einen ganz kurzen Bericht zu geben, was im Moment gerade in der Innovation B läuft. Wir haben im Moment zwei Arbeitsgruppen, wo es erfreulich gut läuft. Das Thema Cybersecurity, wo man sich regelmäßig trifft. Das Thema Energieversorgung ist auch ein Thema, wo erfreulich gut anläuft. Und für die weiteren Themen, wo wir jetzt im Moment anstoßen wollen, dürfen Sie kurz das Wort ergreifen.
Ja, wie der Herr Dr. Gumboldsberger schon gesagt hat, vielleicht drei Informationen für Sie, bevor Sie dann nach hinten gehen, damit Sie weiterhin bei uns mitarbeiten können. Die Gruppe nachhaltige Energieversorgung, da sind wir ja im Moment gerade dabei, das erste Pilotprojekt aufzusetzen. Da bemühen wir uns gerade um die Förderung. Wir müssen noch ein paar Hausaufgaben machen, aber es ist in Stuttgart ganz gut angekommen bisher. Und so die Hoffnung ist groß, dass wir da wirklich zum Schluss gefördert werden. Trotzdem wollen wir dieses Thema mit diesem Pilotprojekt noch nicht belassen, sondern wir würden diese Gruppe fortsetzen mit etwas anderem Schwerpunkt. Wir haben bisher uns ja ganz, ganz stark in dem Pilotprojekt auf Wohnbau und Wohnungsumgebung konzentriert. Wir würden jetzt im nächsten Schritt, das war von Anfang an so gedacht, uns auch noch etwas verstärkt um gewerbliche, öffentliche Lösungen kümmern. Und das wollte ich einfach hier nochmal bekannt geben. Wir haben bisher niemanden mehr aufgenommen in diese Gruppe, einfach um eine Kontinuität zu wahren. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir die Gruppe wieder neu aufsetzen. Und Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie interessiert sind, ich weiß, dass der eine oder andere da großes Interesse hat, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, dass Sie an dieser Gruppe nachhaltige Energieversorgung wieder mit einsteigen. Wenn Sie Interesse haben, Sie können mir anschließend Ihre Visitenkarte geben, dann würde ich Sie bei der nächsten Sitzung, die kurzfristig stattfinden wird, einladen. Oder Sie schicken mir eine Mail, die Adresse können Sie sich ganz gleich merken. Mein Name ist otto.neff und dann einfach bei t-online.de. Also das ist ja das eine Thema. Hier können Sie wieder mitmachen. Das nächste Thema ist die Mobilität. Da reden wir schon lang drüber. Die wollten wir schon immer starten, haben es aber aus Grund der vielen Arbeit in den anderen Gruppen einfach bisher nicht geschafft, das zu tun. Im Moment haben wir jetzt nochmal den Anlauf gestartet, hier diese Gruppe mal zu einer ersten Runde im Sinne einer Vernetzungsveranstaltung, würde ich mal sagen, zusammenzurufen. Die ZF, Herr Dr. Kumboldt-Berger, ist auch bereit, uns da zu empfangen, die Räume bereitzustellen und hoffentlich auch was zu trinken.
Das kriegen wir hin. Am 18. November.
Zu dieser ersten Diskussion würde ich Sie auch einladen, wenn Sie Interesse haben. Auch hier geben Sie mir Ihre Karte oder schicken Sie mir eine kurze Mail.
Wir haben nämlich genau diese Woche den Termin fixiert. Am 18. November werden wir uns bei uns hier im Forschungs- und Entwicklungszentrum dazu zusammensetzen.
Okay. So, das letzte Thema, last but not least, das ist das Thema von heute, was wir eigentlich besprochen haben. Sie wissen ja, wir haben ein Themengebiet neben der Cybersecurity, die im Moment ganz gut läuft, haben wir noch das Thema, wir haben es damals genannt, Gesundheit und Pflege. Wir hätten es eigentlich besser demografische Entwicklung genannt. Das stand auch mal auf den oben drüber, aber wir wollten es dann etwas einschränken und nicht so das ganz globale Thema angehen. Im Nachhinein muss ich sagen, war vielleicht falsch. Wir haben dort im Moment zwei Subgruppen schon laufen. Die eine beschäftigt sich mit privaten Themen, also was muss ich tun, damit ich in meinem privaten Umfeld, in der privaten Wohnung, im Haus möglichst lang einen schönen Lebensabend verbringen kann. Das zweite Thema der zweiten Subgruppe ist, welche technologischen Möglichkeiten gibt es heute zur Unterstützung von Pflege und eben auch das Leben im Alter, sowohl privat als auch in irgendwelchen Heimen und Betreuungseinrichtungen. Wir sind im Moment dabei, noch eine Gruppe zu schaffen, die hat schon begonnen zu arbeiten, zu dem Thema kommunale Themen, also letztlich, was die Kommunen in dem Umfeld machen sollten, auch der Kreis, das läuft. Und last but not least würde ich ganz gern noch eine Subgruppe schaffen, die genau dieses Thema, was wir heute behandelt haben, umfasst, nämlich was müssen eigentlich, und da würde ich vielleicht einen kleinen Schwenk machen. Ich hatte am Anfang immer geglaubt, wir müssen die Großfirmen ins Boot holen zu diesem Thema. Ich glaube inzwischen, nachdem ich mich länger da auch mit beschäftigt habe, es ist vielleicht besser, hier den KMUs zu helfen. Die Großen werden sich schon selbst helfen. Ich glaube, die können das auch. Also eine Gruppe zu schaffen, welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf die KMUs? Was müssen sie tun? Also genau das, was die Frau Dr. Gay heute angesprochen hat. Wobei nicht jetzt Gesundheit und Pflege, das läuft im Moment unter dieser Überschrift, alleine das Thema sein sollte. Und wir könnten uns mal in der ersten Runde zusammensetzen, was sind überhaupt die globalen Themen, an die man denken muss. Und ich meine zum Beispiel das Thema, was ich vorher in der Diskussion schon angesprochen habe, wie könnte man vielleicht für die, ja, jetzt sage ich ruhig, für die Eliten als KMU interessant sein, indem man vielleicht gemeinsam mit anderen in Kooperation Projekte macht, Forschungsprojekte aufsetzt. Wie könnte man das ganz konkret hier am Bodensee, hier im Umfeld machen, solche Themen mal diskutieren und dann vielleicht auch beginnen umzusetzen. Wenn Sie da Interesse haben, gleiche Prozedur, melden Sie sich bei mir über die bekannten Kanäle. dann würde ich die Gruppe mal einladen und eine erste Diskussion machen, die ist wie immer bei uns ergebnisoffen. Ich bin da immer auch offen, die Gruppe sofort wieder aufzulösen, wenn wir kein vernünftiges Thema finden. Also nochmals, die drei Themen, was wir heute besprochen haben, Energie und Mobilität, das sind Themen, wo Sie sich wieder melden können, wo wir wieder neue Gruppen starten. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich dazu aufrafft, hier mitzumachen und seine Ideen einbringt.
Vielen Dank, Herr Neff. So. So, ich darf mich jetzt auch bei Ihnen bedanken für Ihre Geduld, für Ihr Engagement, auch in der Diskussion gerade eben. Und ich denke, das können wir jetzt nochmal vertiefen, indem wir uns da hinten nochmal zusammenstellen und genießen, was jetzt aufgefahren wird. Und ich möchte Ihnen jetzt noch einen schönen Abend wünschen und wann es dann soweit ist, auch einen schönen guten Nachhauseweg. Einen schönen Abend noch. So.